Ich habe einen Satz gehört, du sollst zu Kindern nicht sagen, du bist schlau. Eigentlich, weil das so ist, so ein Ergebnis und kein Prozess und man entwickelt sich immer weiter. Also nicht du bist, sondern du bist Lernender. Und das kann ich noch nicht. Oder wenn ich jetzt noch nicht kraulen kann, dann kann ich es dann vielleicht. Und ich glaube, das ist was, wie ich gerne lerne und wo ich immer wieder merke, was mich voranbringt und dann noch, ja, ein bisschen stolzer fühle, ich kann das jetzt.
Willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze im wunderschönen Hamburg mit einer strahlenden Steffi. Hi, grüß dich.
Hi.
Wer bist du? Was machst du?
Wer bin ich? Ja, ich sitze hier auch in der Körperstiftung und schon seit ein paar Jahren bin ich hier tätig. Programmmanagement, jetzt leite ich die MINT-Vernetzungsstelle. Was das ist, erzählen wir bestimmt gleich noch. Und ja, bin keine gebürtige Hamburgerin, komme aus Berlin. Deswegen bin ich auch nach wie vor immer wieder begeistert von dieser Stadt und den Ausblick, den wir gerade hier noch gemeinsam beim Kaffee genossen haben und freue mich ansonsten auf das Gespräch heute mit dir.
Ja, unglaublich tolle Stimmung hier. Ich war gestern hier in Wedel auf einem Innovationstalk und da hat mir nämlich das Thema Spaß beim Lernen, Spaß an der Mathematik, da komme ich ja her, MINT, das ist ja tatsächlich so, man muss ja tatsächlich MINT immer noch erklären für ganz viele, weil viele glauben zum Beispiel auch, dass Mathematik eine Naturwissenschaft ist, aber dann würde ja das M nicht in MINT stehen. Vielleicht und ich möchte auch so, immer so ein bisschen aufklären noch, was verbirgt sich hinter MINT?
Ich glaube, den Begriff MINT verwenden wir nur. Also fragt mal irgendwelche Jugendlichen, was ist ein MINT? Ich glaube nicht, dass die, ich würde fast behaupten, nicht mal die Hälfte wird das wissen. Was sie natürlich aber kennen, sind die Buchstaben, die, was dahinter steht. Also fängt schon an mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und das sind natürlich jetzt bei SchülerInnen nicht immer die beliebtesten Fächer. Und diese Abkürzungen können sie noch viel weniger. Aber umso wichtiger ist, glaube ich, dass wir erklären, was dahinter steht. Und dass das eigentlich was total Zentrales ist, um diese Welt zu verstehen.
Und nicht nur etwas Zentrales, um die Welt zu verstehen, bei allen anderen Kompetenzen, die man in der Zukunft braucht, sondern dass es eben Spaß machen kann. Ne? Also es ist ja wirklich verrückt, wenn ich auch die Rückmeldung habe, ich habe Spaß an der Mathematik gefunden. Teilweise wirklich nur, weil du jetzt natürlich auch in dem Zeitalter, wo wir leben, den Zugang zum Lernen der Mathematik hast, aber eben auch zu den anderen. Und ich weiß noch, 2019 war das, da hat, glaube ich, die Körperstiftung einen Studienauftrag gegeben. Das Thema Lernverhalten im Internet, YouTube-Nutzung, aber auch andere, dass da im Internet eben auch mehr ist als Spaßvideos im Sinne von Unboxing, Sport, sonst auch etwas, sondern so etwas wie, da sind Matheinhalte, Physik, Biologie, Chemie, Informatik. Was ist in den letzten Jahren so passiert aus deiner Erfahrung jetzt? Was ist vielleicht auch nicht passiert? Weil normalerweise müssten doch bei knapp 45.000 Schulen alle strahlend montags morgens dahin kommen und sagen, darf ich heute Mathe machen, Informatik, Physik und einfach Spaß haben?
Ich glaube, dass das, also ich würde das gerne in den Gedanken aufgreifen, das mit dem Spaß ist, glaube ich, nur total zentral. Also ich meine, warum sitzen wir hier? Warum machen wir Dinge? Weil wir Spaß dran haben, weil wir Spaß haben an dem Ort, an den Kollegen und hoffentlich am Thema. Ja. Und ich glaube, dass wir das viel stärker auch in Schulen denken müssen. Warum machen wir das dann alles? Und ja, rauskommen müssen aus diesen, eben das ist das, was ist Mathe und danach kommt der Physikunterricht und da ist der Chemieunterricht und das alles ist total getrennt. Das hat ja aber mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun. Da draußen, wenn man sich die Jobs anschaut, die wir vielleicht jetzt beide nicht, aber viele der anderen so in Werken, im Maschinenbau, in Chemielaboren, wenn wir machen, das ist ja überhaupt nicht getrennt, sondern da geht es ja darum, was mache ich da dran? Und dann kann ich, glaube ich, auch daran Spaß entwickeln, weil ich ein Problem habe, eine Herausforderung habe und die kann ich dann auch lösen. Und das, glaube ich, da müssen wir weg. Und ich glaube, das ist genau, was du eben sagst, was in den letzten Jahren nicht passiert. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft, einen Imagewandel hinzukriegen. Also dieses MINT klingt halt schon, wir verwenden es ja auch in unserem Namen, was soll ich sagen, aber es klingt eigentlich total akademisch und auch total verstaubt. Und das, was eigentlich dahinter steht, dass das total kreative Jobs sind, die, wo man viel mit Kolleginnen zusammenarbeitet, wo man Probleme löst, wo man kreativ auch sein kann, wo man auch Spaß haben kann. Ich glaube, das vermitteln wir häufig nicht und das führt halt nach wie vor dazu, dass wir viel zu wenig Jugendliche haben, die sagen, jo, cool, ich will Maschinenbau studieren oder Informatik.
Bestätigst du, das haben wir jetzt hier auch heute schon erlebt, bei aller Digitalisierung, Möglichkeiten, Content zu konsumieren. Ja, eigentlich ist ja alles im Internet, aber die Magie eigentlich vor Ort zusammenzukommen. Ihr habt hier super Räumlichkeiten, toll eingerichtet, natürlich jetzt Wetter spielt mit, aber der Blick, aber dieses, weißt du, das Zwischenmenschliche vor Ort, bestätigst du das aus euren Aktionen? Es gibt viel digitale Möglichkeiten, aber es braucht halt A, mehr denn je den Mensch vor Ort, auch die Lehrkraft, sei es in der Schule hinterher, bei der Uni, bei der Ausbildung, lebenslanges Lernen in Firmen, und dass man doch eigentlich über Formate nachdenken muss, die eine Symbiose sind aus analog und digital.
Stimme ich dir total zu. Ich glaube, Lernen ist immer ein dialogischer Prozess. Es sind halt Menschen, die zusammenkommen. Und da kann Digitalisierung natürlich enorme Beitrag leisten, gerade wenn wir auch an Thema Binnendifferenzierung denken. Also gucken wir zum Beispiel auf die Informatik. Da schieben halt manche noch die Kästchen und finden das noch schwierig. Und dann gibt es aber auch die, die können halt schon wissen, schon was ein HTML-Code ist und können halt vielleicht schon in Python Dinge anlegen. Also ich glaube schon, dass uns da Digitalisierung total helfen kann. Aber es braucht immer diesen Menschen dazwischen, also die Vermittlungsinstanz und auch immer wieder Feedback. Also und was mir da auch ganz wichtig ist, was wir, glaube ich, Schule nach wie vor nicht leistet, ist weg von so einer Fehlerkultur. Hm. Also wir später sagen ja auch nicht, okay, das hast du jetzt falsch gemacht, nimm doch mal bitte neu den Podcast nochmal auf, fort in eine Bewertung reinkommen, zu sagen, ja, das war diesmal vielleicht noch nicht und beim nächsten Mal gucken wir, dass wir das besser hinkriegen. Also neben diesem Spaß, was wir schon rausgearbeitet haben, ist, glaube ich, dieses Thema Feedback. Und ein letztes, drittes Thema würde ich noch anbringen, ist Wertschätzung. Ich glaube, das und das, was du eben hier gesagt hast, die Räume, das ist ja auch in Schulen so. Also ich drücke ja meine Wertschätzung auch auf. Ich heiße dich willkommen. Du kommst hierher. Also bei uns zum Beispiel in der Stiftung, wir noch veranstalten, sehr geschätzt. Es gibt am Ende einer Veranstaltung was zu trinken. Das klingt jetzt banal. Mhm. Geht man zu einer Lehrerfortbildung, muss man sich sein Wasser selber kaufen. Und noch schlimmer in den Schulen. Also ich meine, da gibt es die tollen Schulen, aber es gibt auch die Schulen, wo jetzt gerade wieder eine Studie herauskam, wie viele Kinder tagsüber nichts trinken möchten, weil sie nicht auf Toilette gehen wollen.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und das finde ich, das hat ja ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Und wie wenig Wertschätzung wir da unseren Kindern entgegenbringen, indem wir ihnen zumuten, solche Räumlichkeiten zu benutzen. Und ich glaube, das ist auch etwas neben den zwei anderen genannten Faktoren, was wir viel, viel stärker ausarbeiten
müssen. Das finde ich eigentlich spannend und ernüchternd zugleich, weil ja auch gerade in zum Zeitpunkt Corona danach viel über Lernplattformen gesprochen worden ist, digitale Möglichkeiten, aber die Ausstattung, also das, was du gerade gesagt hast, wo du hinkommst, also du kannst ja jetzt die tollsten Inhalte digital haben, aber dann kommst du, wie du sagst, in eine Gebäudestruktur, die noch, ich sag mal, so ein bisschen kasernenlastig ist, plus, dass ich mich nicht traue, auf die Toilette zu gehen und deshalb nichts trinke, wo ich mir auch so sage, da gibt es da keinen Masterplan zu sagen, okay, es ist nicht rein, wir hängen überall digitale Boards hin und hauen Software rein und Inhalte, sondern auch dieses, die Wertschätzung, du kommst in eine tolle Umgebung. Genauso wie du hier reinkommst, das ist ja was ganz anderes, als würde ich irgendwo in den Keller gehen, duster und die Toiletten klappen nicht. Und jetzt eigentlich die Frage, woran scheitert das? Das war gestern auch eine Frage. Es liegt doch auf der Hand. Können wir da nicht Mittel freisetzen? Wer muss ran? Institutionen, Wirtschaft, Stiftungen? Also wie kann man da... Das war gestern eine Frage. Ich hatte keine Antwort drauf.
Glaube ich, eine Frage, die wir aktuell gerne alle beantwortet hätten. Also vielleicht zurück zu deinem Punkt Corona. Ich glaube, oder ich bin fest überzeugt, dass uns Corona natürlich schon die notwendige Digitalisierung, die an Schulen, also wir beide sind ja keine Gegner von Digitalisierung, ganz im Gegenteil, da hat es schon enormen Schub gegeben. Und diese dass jetzt überhaupt Dinge auf Moodle-artigen Plattformen etc. zur Verfügung gestellt werden, hat den Schulen, glaube ich, enorm vorangebracht. Aber ich habe dadurch oftmals den Eindruck, es ist jetzt halt, jetzt wird nur noch darüber diskutiert, was jetzt mit Digitalpakt 2, wie schaffen wir es nur weitere Rechner und die zentralen Probleme lösen wir damit aber eigentlich nicht, weil A, überhaupt das Thema Abrufstrukturen und Mittelverwendung etc. riesige Herausforderung für Schulen, die ja auch dafür keine Infrastruktur haben. Aber das Thema Digitalisierung alleine löst es ja eben nicht, sondern genau, wir brauchen eigentlich einen Masterplan, wie wir die Gebäude instand setzen. Es gibt natürlich auch tolle Schulen, aber wie wir viele Gebäude instand setzen, wie wir dann Digitalisierung vernünftig in Schule reinbringen und wie wir es dann als dritten Schritt aber auch nutzen. Weil es nützt ja auch gar nichts, wenn das Whiteboard da vorne hängt oder die tolle Lernplattform und Lehrkräfte wissen gar nicht, wie sie das einsetzen können. Und da scheitern wir meines Erachtens aktuell sehr stark an dem Thema Bildungsföderalismus. Hm. Ich habe vor einer Weile den Spruch gehört, wir wissen alle, mit der Deutschen Bahn gibt es viele Probleme. Niemand würde auf die Idee kommen, 16 Bahngesellschaften zu beauftragen, das Problem doch jetzt mal deutschlandweit zu lösen. Aber genau das versuchen wir im Bildungsföderalismus. Und jedes Bundesland macht es anders. In jedem Bundesland sind zu unterschiedlichen Zeiten Wahlen. Das heißt, 2 Jahre nach der Wahl will eigentlich schon wieder auch niemand was anfassen und dann ist aber schon im nächsten Bundesland wieder die Wahl. Also wir stehen uns, glaube ich, an der Frage strukturell auf den Füßen und der Bund hat natürlich sehr begrenzte Möglichkeiten. Also eigentlich brauchen wir ganz oben gewollten Fokus auf Bildung und das auch konsequent umzusetzen. Startchancenprogramm, Stichwort, ist ja nun endlich offensichtlich eine Einigung erzielt, kann vielleicht endlich zumindest, ich würde es jetzt nicht als großen Wurf bezeichnen, aber zumindest als Schritt in die richtige Richtung, da auch wirklich in den Bundesländern gezielt Gelder zu verteilen. Und ich glaube, das müssen wir fürs gesamte Bildungssystem zwingend hinbekommen.
Ich hab immer wieder Déjà-vus, weil ich es ja auch schon ein paar Jahre mitmache, mit jetzt aber wirklich, und ich versuche immer zu identifizieren, auch in meinen Podcast-Gesprächen, wer könnte denn wirklich was vorantreiben? Meines Erachtens gibt es eine große Chance bei den Lehrkräften selber in der Schule und vor allen Dingen auch Entscheiderinnen und Entscheidern, nämlich die Schulleiterinnen und Schulleiter. Mhm. Wir haben vorhin nur am Rande über Silke gesprochen, von der Waldschule Hatten, die ich auch besucht habe, wo du als Schulleiterin sagst, ich verzichte jetzt mal auch noch 20 weitere Anträge, a 400 Seiten, in der Hoffnung, dass von den Projekten hoffentlich eins ein Makerspace wird. Ich mache den jetzt einfach. Und wir sitzen hier bei euch in einem voll ausgestatteten Podcaststudio, ihr habt ein Filmstudio. Was mache ich damit? Ja, ich kann Content produzieren. Es muss einfach nur da sein. Jetzt sagt sich eine Lehrkraft, würde ich gerne machen. Ja, Antrag. So, wenn ich denen jetzt die Freiheiten geben würde und die Freiheit wäre jetzt nicht, ihr schreibt jetzt einfach nur einen Einzeiler und kriegt dann ein paar hunderttausend Euro, es soll schon so ein bisschen dabei sein, aber nicht ein Medienkompetenzplan über 40 Jahre hinweg, sondern ich glaube, das habe ich zumindest erlebt, dass es wirklich einen signifikanten Teil an Lehrkräften und eben Schulleitern und Schulleitern auch gibt, die sagen, ich möchte jetzt. Und dann, wie du gesagt hast, Föderalismus, dann haben wir Bund, Land, Kommune, Schulträger, Antrag, lass die doch einfach machen. Ich weiß nicht, das ist so ein Gedanke eigentlich zu sagen und ich glaube, es fände es auch nicht verkehrt, wenn da Wirtschaft mit reingeht und sagt, und dann finanzieren wir den Spaß mit, weil wir machen es jetzt einfach. Ich glaube, irgendwie da ist irgendwie so mit so ein Schlüssel, weil wem sollen wir mehr vertrauen als den Lehrkräften und den Schulleiterinnen und Schulleitern, die dann wiederum die Kids abholen und die dann was Modernes machen. Das ist irgendwie für mich, was ich so identifiziert habe. Ich weiß gar nicht, wie die Lösung wäre, zu sagen, weil wir kriegen mal eben ein paar Milliarden dafür. Ich könnte mir vorstellen, wir auch einiges Geld bekommen in einen, ich nenne es jetzt mal Visionsfonds, den eine Lehrkraft und eine Schulleiter und Schulleiter abrufen kann.
Also wir müssen definitiv dieses ganze Bildungssystem entbürokratisieren und den Lehrkräften mehr Freiheit lassen und insbesondere in Schulleitungen. Ich bin voll bei dir. Es gibt halt diese super engagierten Schulleitungen. Also du hast Silke Müller angesprochen, Micha Palesche. Das sind natürlich so Personen, die uns ja zeigen, es geht ja grundsätzlich. Aber es ist dann sehr viel eigenes Engagement. Und das Problem ist an der Stelle, glaube ich, wie in vielen Bereichen, es ist nicht strukturell angelegt. Es sind dann Einzelne. Bei denen funktioniert es und die sind auch bereit, vielleicht sich mal blaue Flecken zu holen und vielleicht auch mal ein gewisses Risiko einzugehen. Aber da müssen wir natürlich hinkommen. Wie schaffen wir es, viel mehr Schulleitungen dahin zu bringen, diese Freiheitsgrade zu haben und sie dann aber auch zu nutzen? Weil ich glaube, die Schulen wissen in der Regel selber, was sie am besten brauchen. Für die eine ist das eben das Podcast-Studio, für andere ist es ein FabLab und für die dritten ist es vielleicht ein Sprachlabor oder was auch immer. Die Schüler sind ja total unterschiedlich. Also die Zusammensetzung, wo in welcher Region bin ich, was habe ich hier für Herausforderungen? Und ich glaube, da müssen wir Schulen ganz, ganz dringend entfesseln, damit die auch in die eigenständig, auch die Eigenverantwortung kommen. Weil so ist natürlich auch immer leicht gesagt, dürfen wir nicht, machen wir nicht, können wir nicht, sondern da, das wäre es, glaube ich, einer der zentralen Schlüssel, dass wir da tatsächlich Eigenständigkeit ermöglichen. Und das würde halt eigentlich, ich glaube, das Stichwort ist ja auch schon immer wieder, fällt ja in allen Debatten, wir müssen Bildung neu denken.
Ja.
Und das fängt auf allen Ebenen. Ich glaube, das ist das Thema Schulleitung. Das ist das Thema Lehrkräfte. Auch dieses ganze Arbeitszeitmodelle und hier Entlastungsstunde dort. Also auch dort müssen wir ganz anders. Und dann auch dieses Thema, wie unterrichten wir eben raus, was ich vorhin schon sagte, raus aus diesen engen Fächergrenzen in Projektlernen. Auch das Thema Benotungen. Ja, es muss irgendeine Form von Anreiz, Leistungssystem muss es irgendwie geben. Aber wenn ich mal aufs ganz andere, jetzt nicht aus meinem Kontext, aber auf den Sportunterricht gucke, warum muss ich dafür benotet werden, wenn ich dreimal einen Basketball in der Hand gehabt habe und dann kriege ich dafür eine Note? Warum? Ich verstehe es nicht. Und jemand anders in der Klasse spielt halt seit 3 Jahren Basketball. Ja klar kann der das oder die das besser. Das ist doch gar keine Frage. Also warum schaffen wir es nicht auch da viel stärker? Was lernst du da dran und was nimmst du daraus mit fürs Leben?
Das war übrigens, auch ein guter Punkt aus meinem Podcast-Talk mit Aladin Elmafalani. Musik. Ich gehe mal von Sport zu Musik und es geht gar nicht um die Benotung, sondern allein, dass du ein Musikinstrument erlernst. Du kotzt erst im Quadrat, um es mal ganz offen zu sagen, um dann irgendwann mal den richtigen Ton zu erwischen. Und eine Studie hat belegt, wenn du ein Musikinstrument erlernt hast, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Chance, dass du dir wirklich auch Dinge selbst beibringen kannst. Jetzt haben aber viele keinen Zugriff dazu. Warum haben wir nicht überall wirklich nicht nur einfach Musikraum, wo wir irgendwie benotet werden, für ob ich den Notenschlüssel richtig aufmale in die richtige Zeile, sondern wirklich Zugang habe.
Finde ich total wichtigen Punkt, dieses Zugänge schaffen. Es geht ja gar nicht darum, dass am Ende alle Klavier spielen.
Genau.
Darum geht es gar nicht. So genau auch die Diskussion, die wir der Informatik führen. Ja. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass wir lauter kleine Programmiererinnen und Programmierer heranbilden wollen, sondern es geht eigentlich darum, Zugänge und einfach für mich rauszufinden, okay, ist das was mit dem Klavier für mich oder vielleicht doch lieber die Geige? Ist das was mit dem Basketball für mich? Vielleicht mache ich das dann auch in meiner Freizeit weiter. Oder ist das mit dem Programmieren was für mich? Und ich glaube, das und wenn dann immer gleich die Keule steht, okay, wenn ich jetzt den Basketball anfasse, ich kann das eh nicht, also wird es auch nie gut, aber eher zu finden, okay, was kann dir denn daran Spaß machen und was nimmst du daraus für dich mit? Und gerade Bereich Informatik ist natürlich so unser Thema dann auch, da überhaupt mal den Zugang ermöglichen, was heißt denn das?
So dieser Zugang, weil ich, also aus jetzt 20 Jahren Tätigkeit in dem Bereich, rund um Bildung, Neugestalten, Informatik, Pflichtfach, ja oder nein, meine Güte, bevor wir jetzt ein Fach einführen, die ganze Welt basiert auf Einsen und Nullen, möchte ich es mal provokant sagen. Datenerhebung, was ist Informatik überhaupt? Jetzt Künstliche Intelligenz, Hilfe, oh Gott, ChatGPT, ja, nein, vielleicht. MINT, jetzt soll man nur MINT machen, es geht aber auch um andere Kompetenzen. Ja klar, Neugierde, Dinge hinterfragen, Resilienz, kommt ja alles. Aber allein das jetzt mal zu machen, okay, im Basketballunterricht einen Wurf analysieren, welche Mathematik steckt beim Parabelwurf dahinter. Der eine fand es so pfiffig, in Python und Code zu schreiben, ChatGPT oder eine deutsche Anwendung zu nehmen und daraus etwas zu machen, wie du es analysierst und du hast einfach Spaß, der nächste hinterfragt es, dann kommt ein Mini. Und ich weiß jetzt schon, was Lehrkräfte sagen würden, würden wir gerne machen. Wir würden uns ja auch gerne einen Freitag freiräumen, dann machen wir einen Friday und machen das einfach mal. Können wir aber nicht, weil wir keine Zeit haben. Wir müssen dann noch, das Fax verschicken wahrscheinlich mit einem Antrag und sonst irgendetwas. Und diese Freiräume zu schaffen, ich glaube, ist jetzt auch wieder ein Ausruf oder ein Aufruf nach draußen, macht einfach, was die Silke und alle anderen auch bestätigen werden. Du solltest keine Angst haben, da einen über den Deckel zu bekommen und jetzt lösungsorientiert. Wenn jetzt einer sagt, zum Beispiel zum Thema MINT, ich würde jetzt aber gerne noch was machen, was macht ihr denn eigentlich mit MINT vernetzt? Also könnte sich eine Lehrkraft bei euch melden und dann sagen, wir wollen mal eine Aktion machen, besuchen, was würdest du da als Tipp jetzt mit rausgeben?
Ich würde vielleicht anknüpfen an das, was du eben gesagt hast, was Lehrkräfte alles nicht können und wo dann eben nämlich so unser Thema außerschulisches Lernen einen Beitrag leisten kann. Wenn wir jetzt auch auf den Bereich der Informatik, eben Pflichtfach kommt, mehr oder minder, irgendwie heißt es so, in den verschiedenen Bundesländern, woher nehmen wir nicht stehlen? Wir haben keine Informatiklehrkräfte. Soweit der Fakt. Es gibt ja aber da draußen eine ganze Menge Angebote, was ich eben sagte. Man kann online, wenn ich an meine Tochter denke, die sich verschiedene Programmiersprachen jetzt in Online-Kursen beigebracht hat, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten und da gibt es auch ExpertInnen da draußen, die das vermitteln können. Das heißt überhaupt nicht, dass es den Unterricht ersetzt, aber es kann ihn sinnvoll ergänzen und dann sind wir wieder beim Thema Ressourcen. Es geht ja nicht darum, dass das zusätzliche Add-on ist, was da so draußen stattfindet und dann mal zufällig im Unterricht stattfindet, sondern eigentlich als sinnvolle Ergänzung. Und dann kann es nämlich Lehrkräfte auch entlasten. Und dann kann die sich nämlich um Dinge kümmern, die pädagogische Arbeit. Das kann zum Beispiel ein außerschulischer Partner nicht leisten, weil da kommt jemand von außen, da weiß ich nicht, welche Lernschwierigkeit der eine oder welche sozialen Probleme der andere zu Hause hat oder wer letzte Woche gestört hat. Das weiß ich alles nicht, wenn ich von außen komme. Das ist pädagogische Arbeit, die wirklich Lehrkräfte machen müssen. Aber die Inhalte vermitteln, das kann durch Online-Kurse, das kann durch externe Partner passieren. Nicht überall und ständig, aber da, wo es Sinn macht. Und ich glaube, das ist der Beitrag, den wir in der außerschulischen Bildung leisten können. Auch das Thema Praxisbezug. Warum mache ich denn das mit dieser Chemie? Ja, weil ich mal in ein Labor reingehen kann oder weil ich mal zum Klärwerk gehen kann und sage, okay, wie funktioniert denn das hier mit diesem Enzym? Also diesen Praxisbezug herstellen, Lehrkräfte auch entlassen, Kompetenzen reinbringen und für all das stehen wir eben tatsächlich bei MINT vernetzt. Wir versuchen dieses ganze Feld der sogenannten außerschulischen Bildung, also ich sage mal alles, was außerhalb der Klassenzimmer sich engagiert, dass Kinder und Jugendliche eben Spaß an diesen Zukunftskompetenzen haben, die unterstützen wir. Und wir unterstützen auch die Lehrkräfte, die genau diesen Wunsch nach Kooperation haben. Also wie kann ich dann mit außerschulischen PartnerInnen zusammenarbeiten? Wie funktioniert das? Was gibt es da für Beispiele? Wie kann ich das sinnvoll in meinen Unterricht integrieren? Das ist strukturell nach wie vor schwierig, aber es gibt natürlich Beispiele, wo man genau sieht, wo es eigentlich super funktionieren kann, wo es im Grunde genommen, mein Bild der Zukunft wäre ja dabei, Bildung soll dort passieren, wo es Sinn macht. Mhm. Und das kann auch aus organisatorischen Gründen bestimmt ganz häufig im Klassenzimmer sein. Aber das kann auch ganz häufig da draußen sein. Das kann auf der Wiese sein, wo ich mir Tiere anschaue. Das kann in einer Werkshalle sein. Das kann im echten Labor stattfinden. Und das wäre eigentlich meine Vision, wo wir als MINT vernetzt hin sollen. Lernen da, wo es Sinn macht und wo es auch, wieder zu unserem Thema, wo es auch Spaß letztendlich macht.
Ist es eigentlich auch eine Möglichkeit, wenn jetzt ein Elternteil zuhört. Also ich gehe jetzt mal von dem Druck weg, liebe Schule, Sie müssen es machen. Weil ja viele Eltern jetzt auch aufschreien. Ne? Warum passiert nicht und nicht Leuchtturmprojekte, sondern flächendeckend, ja. Egal wo ich bin und auch wenn ich mal an den Stadtrand gehe oder ins Ländliche. Ja, also es ist strukturell müssen wir an so vielen Ecken ran. Sagen sich da eben Eltern jetzt, warum machen wir nicht einfach mal eine außerschulische Aktion, ob mit MINT vernetzt oder mit wem auch immer? Sehe ich das richtig? Ich denke nämlich jetzt gerade nach. Also was jetzt hört einer zu oder schaut einer zu? Was könnten wir jetzt machen?
Also Eltern haben eine total zentrale und in anderer Hinsicht auch eine fatale Wirkung fast. Also Eltern sind die zentralen Schlüssel. Also ganz klar, das wissen wir alle bei der Berufsorientierung, beim Vorlesen, es geht ja beim Vorlesen los, was leider immer weniger Eltern tun. Also Eltern sind total der Schlüssel, um Zugang zu Bildung zu schaffen. Das fängt eben an mit, ich lese vor, gehe offen auf meine Umwelt zu, ich gucke mir Dinge an, ja, warum fließt denn das Wasser darunter? Was ist denn einmal, also das sind ja die ganz simplen Sachen, mit denen es anfängt, bis zu wo schicke ich eigentlich meine Kinder in der Freizeit hin? Melde ich die, wir sprechen jetzt ehrlich gesagt nur über Akademikereltern, melde ich die bei der Musikschule an oder ermutige ich die zum Beispiel auch mal zu einem Schülerforschungszentrum zu gehen oder einen Programmierkurs zu besuchen? Nach meiner Erfahrung noch zu wenig. Das ganz interessanterweise, zum Sportverein wird angemeldet, zur Musikschule auch und sobald ein naturwissenschaftliches Angebot was kostet, ist es schon irgendwie verdacht, nicht so richtig seriös zu sein. Also ich glaube, da muss bei Eltern Umdenken stattfinden, da können wir, das sprechen wir natürlich wirklich von den akademischen Eltern, aber da haben wir noch viel vor uns und vor allen Dingen haben wir noch ganz viel vor uns, was das Thema Klischees angeht. Da gab es ja zwei Umfragen in letzter Zeit, die eine hier von Kolleginnen hier aus dem Bereich Bildung zusammen mit der Forsa, die ganz klar gezeigt hat, nach wie vor wird Mädchen eher zu pflegenden, sozialen Berufen geraten und Jungs halt eher zu Naturwissenschaft und Technik. Und ergänzend dazu gab es auch eine Umfrage Girls and Boys Day von der Geschäftsstelle und da ist ziemlich deutlich rausgekommen, selbst wenn Jungs so mittelmäßig in Naturwissenschaft, in Mathematik sind, wird ihnen trotzdem zu solchem Job geraten und Mädchen umgekehrt, trotz bei guter Noten, doch vielleicht Medizin, Kunstgeschichte, Soziale, Kulte, diese ganzen, was man so vermeintlich Mädchen rät. Also insofern Eltern, das meine ich mit fatale Rolle, haben da fast einen fatalen Einfluss auf ihre Kinder, weil sie ganz offensichtlich nach wie vor doch noch sehr stereotyp denken. Und was Eltern ganz sicher tun können, ist neben diesem eben Vorlesen, offen sein, neugierig sein, stärken. Also gerade bei den Mädchen wissen wir das, dass denen es häufig an Selbstbewusstsein fehlt. Ach, für ein Mädchen bist du ganz schön gut in Mathe. Ja, nett gemeint.
Ja, das sind so Standardsprüche. Ne,
total nett gemeint, so aber fatale Wirkung. Also,
ich bin dagegen, irgendwie so falsche Quoten zu schaffen oder etwas eben vorzugeben, mhm. sondern das finde ich eigentlich gut, wie du sagst, eben Möglichkeiten, Angebote schaffen und dann kriegt man schon seinen Weg und die Angebote ganz wertfrei schaffen. Also unabhängig, wo du herkommst, was du bist, wer du bist. Heute sprechen wir mal über Datenanalyse, heute sprechen wir über Musik, was auch immer und dann findet sich ein Strom und das ist, das haben wir tatsächlich noch nicht, das geht glaube ich bis runter zu Bildern in einem Lehrbuch, wenn es darum geht, dass einer etwas mit Computern macht, ist es grundsätzlich eine männliche Person.
Das Bilder ist Bildsprache ist an der Stelle wirklich fatal, was da für Wirkung entsteht. Auch immer noch die Stereotypen, der weiße Kittel, das Reagenzglas in der Hand. Also ich weiß gar nicht, wie viele Menschen wirklich noch im MINT-Bereich wirklich so arbeiten. Also das, ich glaube, da haben wir total krasse Stereotypen, die wir nach wie vor verbreiten. Aber da können, glaube ich, haben Eltern enormen Einfluss, da Stereotypen zu brechen. Und was mir an der Stelle auch nochmal ganz wichtig ist, wo wir, glaube ich, ganz stark hingucken müssen, wir haben uns auch bei MINT vernetzt uns ja auch dieses Thema dieses Jahr schon Diversität vorgenommen. Mhm. Nächstes Jahr wollen wir unter dem Stichwort Teilhabe auch nochmal stärker sozioökonomisch benachteiligte Kinder in den Blick nehmen. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens zum Thema Aufschrei. Da wundere ich mich, dass wir nicht, ehrlich gesagt, als Gesellschaft mehr aufschreien, dass wir da inzwischen eine riesige Gruppe, also gab ja auch noch eine Studie jetzt der Wibben-Stiftung, 80% von Viertklässlern an so sogenannten Brennpunktschulen die Basiskompetenzen am Ende der vierten Klasse nicht mehr haben. 80%, also ich meine, was soll, da brauchen wir dann nicht über ein Informatikstudium zu sprechen. Da sind wir dann schon froh, wenn es dann überhaupt ein Abschluss, ein qualifizierter Abschluss wird. Und also da glaube ich, und da müssen wir viel, viel stärker hinschauen. Da müssen wir auch anders Eltern einbinden. Das ist eben nicht dann, geh doch mal ins Schülerforschungszentrum, sondern auch an die Kids ganz anders rankommen. Also um letztendlich, und ich glaube, Finn, das ist unser, ich spreche hier auch als Stiftungsvertreter, aber ich glaube für uns auch als Vertreter einer Zivilgesellschaft, das sind wir dieser Jugend schuldig. Also wir können ja nicht uns damit abfinden, dass wir ein Viertel der Jugendlichen mehr oder minder verlieren. Und das hat auch ganz viel dann irgendwann mit unserer Demokratie und unserer Gesellschaft zu tun.
Und jetzt fragen viele wieder, was ist dann genau der Schlüssel? Weil es gibt doch alle Möglichkeiten, es gibt Content, es gibt Zugang, aber das ist allein noch nicht gemacht. Jetzt versuche ich mal einen Schlüssel reinzugeben. Erstens, du brauchst Kohle, Geld. Aber wo geht die jetzt rein? Und meines Erachtens nicht in Tablets, Software etc., sondern in Menschen.
Ja.
Weil du brauchst gerade an der Grundschule einen Mensch, der dich inspiriert, abholt, der mit dir, keine Ahnung, Koordinationsübungen macht, das abfängt, was vielleicht im Elternhaus nicht passiert ist. Und gerade wenn du auch weiter runter gehst, und ich meine mit weiter runter von Schule Richtung Kita, ne, es fehlt doch an Menschen meines Erachtens.
Da bin ich voll bei dir. Und ich meine, das hat ja auch Elmar Falani in deinem Podcast ja auch sehr eindrücklich geschildert, dass wir das meiste Geld in die Oberstufe stecken und das wenigste Geld in die Grundschulen. Das ist absurd. Ja. Also das zum Thema, was können wir wirklich tun, das müssen wir zwingend umdrehen. Weil da sind, da haben wir ja wirklich alle Kinder und Jugendlichen. Da sind sie alle, in der Grundschule sind sie da. Und ich finde, wir sind es ihnen schuldig, dass zumindest die große, absolute Mehrheit es schaffen muss, am Ende der vierten Klasse rauszugehen, aus der Grundschule lesen, schreiben und rechnen zu können.
Ja.
Das sind wir diesen Kindern schuldig. Und da brauchen wir tatsächlich mehr Ressourcen, die wir rein und mehr Zeit. Das ist eben Beziehung, da sind wir bei dem Thema, es ist miteinander lernen. Das ist Beziehungsarbeit und es ist eben, wir müssen ja sehen, dass das Kinder sind, die ein ganz anderes Päckchen von zu Hause mitbringen. Wenn ich zu Hause mit meinen drei Geschwistern auf dem Fußboden sitze und da irgendwie meine Hausaufgaben machen sollen und vielleicht meine Eltern auch nicht Deutsch-Muttersprache, andere Sprachen zu Hause sprechen, dann habe ich ganz andere Voraussetzungen, als wenn ich jetzt auf meine Töchter blicke oder auf deinen Neffen. Das sind ja ganz andere Voraussetzungen, die dort und das müssen wir berücksichtigen und das müssen wir anders durch andere Formen des Lernens, der Zusprache und auch des Bestärkens. Wir hatten gerade einen Austausch mit Rainer Maria Nährlich, die an der Schule gearbeitet hat und die von einem Museumsbesuch berichtet hat, wo ein Schüler am Ende gesagt hat, ja, ich kann es ja nicht so gut nachmachen, so, ja, ich dachte ja, es ist nur was für die Schlauen, aber ich habe ja doch was verstanden. Vielleicht, oder bin ich doch schlau?
Ja. Potenzial steckt in jedem, ne? Potenzialentfaltung, wecken, Anreize schaffen und die Menschen dahin zu bekommen, vor allen Dingen, ich sage jetzt mal schon in die Kita, glaubst du, das ist ein Problem des Status? Also bin ich lieber Vorstandsvorsitzender oder ist mein Job als Erzieher? So, sollten wir den... Ich weiß gar nicht mal, wann ich das mal gelesen habe, das ist auch schon ein paar Jährchen her, dass du wirklich in Japan zum Beispiel ein ganz anderes Statussymbol hast, wenn du Erzieher bist. Also du wirst gleichgestellt eigentlich mit Akademikern. Ich glaube, also das ist eine Vermutung, hier in Deutschland möchtest du lieber der Welt erzählen, dass du Erzieherin, Erzieher bist oder Project Chief Manager Experience Lifetime Double MBA Chief irgendwas.
Ist ganz sicher so, dass wir da wieder, vielleicht auch sind wir wieder bei dem Thema Frauen und Männer. Was traut man Frauen zu, was traut man Männern zu? Wir haben gerade im Kita-Bereich unglaublich wenige Männer. Das finde ich auch ein Problem. Ja. Also, dass Kinder mehr oder minder nur von Frauen erstmal sozialisiert werden. Erst sind sie bei den Erzieherinnen, dann sind sie bei den Grundschullehrerinnen und auf dem Gymnasium trifft man dann eher schon mal auf Stereotyp dann wieder den Mathe- und den Sportlehrer. Also, das finde ich ist fatal, weil ich glaube, man braucht auch gerade, wenn wir blicken, es gibt verschiedene Familienmodelle inzwischen, Alleinerziehende etc. Also dort beide, so wie man Mutter und Vater im besten Ideal oder zwei unterschiedliche Menschen ihrer Persönlichkeit zu Hause erlebt, so erlebt man dann auch in der Schule eben unterschiedliche Zugänge, gerade auch dieses Zugang zu bestimmten Themen, zu Sport, zu Bewegung. Das ist, glaube ich, total relevant und da hängt dann wieder, warum gehen Männer nicht? Weil es eben nicht genug Ansehen hat, weil es eben in die Kita zu gehen, Grundschule auch nicht, Gymnasium ist dann nachher schon eher in Ordnung, das kann man machen. Deswegen finde ich es total wichtigen Schritt, dass hier jetzt in Hamburg zum Beispiel Grundschullehrkräfte endlich genauso bezahlt werden wie Oberschulkräfte. Warum haben die bisher weniger verdient? Ist es weniger wert, den Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, als Parabeln oder was auch immer, ist es überhaupt nicht. Ich würde mal sagen, es ist häufig vielleicht, auch wenn ich an den Lärmpegel denke, der anstrengendere Job. Ja. Also das sind für mich Schritte, die ganz wichtig sind und auch natürlich gesellschaftliche Anerkennung. Das haben wir auch gleich bei den Pflegekräften erlebt, da haben wir alle fleißig geklatscht auf dem Balkon, naja, hat auch nicht viel geändert. Ja. Also Anerkennung für diese Jobs und natürlich, das ist, also die Grundlagen werden in der Kita gelegt und in der Grundschule und danach, das ist dann das Add-on.
Ja.
Aber da müssen wir viel mehr einen Fokus drauf legen.
Siehst du, und bevor jetzt wir sind ja bekannt dafür, auch auf jeden Hype dann aufzuspringen, auch als Gesellschaft, jetzt natürlich künstliche Intelligenz, hoch durch den Schachzug letztes Jahr von OpenAI. Ich weiß noch, als ich 2019 mein erstes Sachbuch geschrieben habe, Anfang 2020 rausgekommen, habe ich einen Abschnitt dem gewidmet, was ist künstliche Intelligenz, wo steckt maschinelles Lernen, tiefe neuronale Netze, was kann dieses Deep Learning, hat irgendwie keinen interessiert. Manchmal muss aber nur lange genug über das Gleiche sprechen. Jetzt auf einmal, jetzt sind wir auf einmal da. Hilft jetzt auch alles nichts, wenn wir diese grundsätzlichen Probleme an der Basis nicht ändern. Aber habe ich jetzt auch nochmal rausgehört, eigentlich auch bestätigt, Statussymbol, zum Beispiel Erzieherin, Erzieher, mehr Geld schon da rein, auch in die Grundschule, wenn du dort als Lehrkraft tätig wirst. Auch dafür rufe ich ja aus, ne? Hey, es gibt nichts Schöneres, ne, als wenn jetzt mein Neffe 6, ne, in der Grundschule einfach eine Person hat, ne, die dich motiviert und sagt, da war ich bei der oder bei dem war ich heute gerne. Ne? Das kann kein Roboter, keine KI, kein anderer. Trotzdem müssen wir über KI sprechen, ganz kurz. Glaubst du, das ist auch so eine Auswirkung jetzt aus jahrelang, wir diskutieren, ob wir Informatikunterricht machen oder nicht, aber lasst uns doch einfach mal über das sprechen, was ist künstliche Intelligenz, wie ist überhaupt Informatik definiert, Datenerhebung, was sind Programmiersprachen, MINT-Vernetz ist jetzt auch nicht erst ein paar Monate alt, es gibt so viele tolle Projekte und jetzt sollten wir doch eigentlich, bevor dieser Hype weitergeht, umso mehr zusehen, dass wir aufklären, was ist das, dann verstehen wir nämlich, was hinter ChatGPT steckt, was da kommt und dann haben wir nicht mehr so viel Panik.
ChatGPT, KI, diese ganzen Themen sind eigentlich ja bestes Beispiel dafür, wie wichtig diese allgemeinen MINT-Kompetenzen sind. Weil überhaupt darüber reden zu können, was ist das eigentlich, müssen wir wissen, was steht dahinter, was ist denn so ein Algorithmus und wie füttert man denn da irgendwelche Daten rein und wenn ich irgendwelche Prompts eingehe, was sind denn das eigentlich? Also was passiert denn da eigentlich? Und wenn ich das halbwegs verstehe, kann ich es A, selber wirklich nutzen, effektiv nutzen und ich kann aber auch die Debatten darüber verstehen, was da vielleicht auch problematisch dran ist, dass jetzt nicht nur der Papst in irgendwelchen weißen Mänteln vielleicht irgendwo abgedruckt wird, die er nie getragen hat, sondern vielleicht auch demnächst dem Bundeskanzler irgendwelche Worte in den Mund gelegt werden, die er auch nie gesprochen hat. Ja. Also ich finde, für als Demokraten, Demokratinnen, müssen wir eigentlich wissen, was dahinter steht, um es selber nutzen zu können und aber auch es bewerten zu können. Und deswegen finde ich die Debatten über, verbieten wir das in Schule, finde ich fast absurd. Also ich meine, wie wollen wir das verbieten? Und zu Hause machen die Kids es ja doch. Sondern auch da eher zu gucken, okay, was heißt das? Wie funktioniert das? Und wie können wir das sinnvoll nutzen? An meine Tochter, die eben programmiert, die jetzt Teile sich gelernt hat, okay, ChatGPT kann mir Teile programmieren. Da kann ich Dinge reingeben und dann spuckt mir es aus und dann komme ich weiter, wenn ich meine Webseite bauen will. Also bis zu, okay, muss ich irgend so einen Aufsatz, vielleicht kann ich mir einen Teil davon schreiben. Das ist ja auch ein Lernprozess. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt alle ihre Aufsätze darin schreiben. Das erkennt man ehrlich gesagt auch, so kreativ ist ChatGPT dann auch nach meiner Erfahrung nicht. Aber wie kann ich das dann sinnvoll nutzen und dadurch mir vielleicht Dinge abnehmen? Oder wie kann ich auch Kindern lassen, die zum Beispiel auch Probleme mit dem Formulieren haben? Also das würde ich mir, oder das ist meines, der Bildungsauftrag, den Schule an der Stelle auch hat, genau, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und es auch wieder, der Zugang Teilhabe, allen zu ermöglichen, dass es genutzt wird. Weil dann sind es nämlich wieder die, in Anführungszeichen gesprochen, Schlauen, die es dann können und die anderen schreiben halt weiter schlechte Aufsätze. Das dürfen wir darf ja auf gar keinen Fall passieren.
Und ich nehme fürs Protokoll wieder etwas auf, Thema Déjà-vu, und ich erzähle eigentlich seit 15 Jahren teilweise immer das Gleiche. Ich habe es gestern auf einer Podiumsdiskussion gesagt, ich erzähle es jetzt öfters in meinen Vorträgen. Kleiner Tipp hier, schaut euch bitte jede, wenn man das Thema ernst nimmt, Bildung, Zukunft, Gestalten, Salman Khan, aktueller Vortrag, 3 Monate alt, How AI Can Save and Not Destroy Education. Kurzer Einwurf, Salman Khan, Khan Academy, 150 Millionen User jeden Monat. Haben letztes Jahr mit OpenAI ein Joint Venture gemacht, haben Khanmingo entwickelt. Und es ist nicht ein Tutor-Bot, der dir rezeptartig etwas vorgibt, sondern er soll dich animieren, mehr Fragen zu stellen. Super wichtig für die Zukunft, überhaupt erstmal Fragen zu stellen, dann die richtigen Fragen zu stellen und ein Co-Pilot zu sein, um dich zum Verständniserfolg zu bringen. Alles Weitere in diesen 15 Minuten. Vor 10 Jahren habe ich darüber gesprochen. Schaut euch von Salman Khan ein Video an, was Videos können, aber auch nicht, warum sie aber eine tolle Möglichkeit additiv zum Unterricht sind. Und ich glaube, wir tun es in Deutschland auch manchmal schwer, weißt du, einfach mal zu gucken, wir müssen alles auch nicht selber immer neu entwickeln. Die haben da auch schon gute Sachen gemacht da drüben. Zum Beispiel MIT, Stanford haben in den 2000ern ihre Vorlesung verfilmt. Warum machen wir das bis heute nicht bei allen Unis und etc.? Und das wäre jetzt so die Frage, wie ist da so dein Gefühl, Empfinden, Erfahrung aus unserer Mentalität? Ja, wir müssen aber selber jetzt noch 4 Jahre nachdenken, bis wir einen Konzeptplan schreiben, um KI einzuführen. Was gibt es denn da schon? Und vielleicht können wir das vielleicht mal nutzen und da auch Teile von zu nehmen, auch wenn wir sie nicht entwickelt haben.
Das ist, glaube ich, dieses Thema Freiheiten auch für Lehrkräfte, was wir schon angesprochen haben. Und das, glaube ich, ich glaube, kein Land hat so lange über Datenschutz diskutiert wie in Deutschland. Also wir sind ja immer, wir wollen uns halt gerne absichern. Das hat sicherlich auch lange Zeit funktioniert, aber so schnelllebig, wie die Welt geworden ist und gerade auch Thema KI, bin ich überzeugt, wir sehen da erst die Spitze eines Eisbergs. Also das wird uns überrollen, noch diese Entwicklung, die kommt. Also wir müssen da Geschwindigkeit aufnehmen. Und das heißt zum Beispiel auch, wenn ich auf Lehrpläne blicke oder noch, würde ich sagen, schlimmer, aber Schulbücher, über wie viele Jahre, ich glaube, es dauert 5, 6 Jahre, bis so ein Schulbuch tatsächlich von der ersten Idee dann wirklich mal gedruckt wird. Ja. Da ist ja gerade, wenn ich diese ganze naturwissenschaftliche Entwicklung ansehe, eben gucken wir im Schulbuch, was vor 5 Jahren mal geplant worden ist, da kommt KI vermutlich noch nicht mal ein Stichwort vor. Also da müssen wir raus und da wieder mein Plädoyer auch für diese außerschulischen Partner, lasst doch diese Kompetenz da rein und wir müssen da auch zum Thema Lehrkräfte ein anderes Verständnis. Der Lehrer, die Lehrerin von ist nicht die Allwissende, die in ihrem Studium irgendwelche Dinge gelernt hat, die 20 Jahre später immer noch stimmen, sondern sie ist ja eigentlich eher dieses, ja, wird eben als Lernbegleiter, also eigentlich eher, helfe dir selbst zu helfen, also Schüler dahin zu gleiten und zu begleiten, was sie brauchen und dann auch diese Expertise von außen reinzunehmen. Das ist so schnelllebig, was gerade diesen ganzen Bereich angeht. Das kann ich überhaupt von keiner Lehrkraft erwarten. Ich meine, die haben ja auch andere Jobs sozusagen noch parallel, Elternarbeit etc. Ja. Das können die nicht alles. Aber es gibt ja Leute draußen, die sich damit auskennen. Und da gibt es ja Projekte, die man genau oder mal einen Wissenschaftler, Wissenschaftlerin buchen, die dann mal einen entsprechenden Vortrag in der Schule hält oder eben entsprechende Online-Kurse besuchen. Kids da draufbringen, genau diese Lernmaterialien nutzen und auch nicht, ich meine, die meisten Lehrkräfte werden wissen, dass die Kids am Nachmittag die genau diese Videos gucken, aber nutzt sie doch sinnvoll im Unterricht und bereitet es dann auf. Und übrigens auch, guckt es bitte nicht gemeinsam in der Klasse an. Guckt es doch
Ja, oder noch.
Bitte zu Hause, Anton, hinterher reden wir darüber.
Ja, genau.
Also gemeinsames Starren auf dem Bildschirm habe ich noch nie verstanden.
Ja, oder ich habe ja viele Screenshots, ne? Früher war es so, du holst den Fernseher im Schrank rein und spielst ab und machst
wir
eine Kaffeepause,
guck
dir mal.
Da reingeschoben
jetzt
wurde, ja.
Lässt du YouTube-Videos spielen. Gemeinsam sage ich trotzdem, hey, man könnte ja mal sagen, viele kommen einfach nicht von sich aus. Wir haben vorhin über einen Algorithmus auf einer Plattform gesprochen, wo du dich auf einmal 6 Stunden verlierst und wahrscheinlich nicht Mathe, Physik, Bio geschaut hast, sondern was anderes. Kuratiert zu sagen, hey, ich möchte mit euch heute mal die 15 Minuten von Salman Khan gucken und dann diskutieren wir auch darüber, weil dieses Flipglas, macht genau. Mal zu Hause, machen die meisten immer nur, wenn morgen eine Arbeit ansteht und es relevant ist und ihr eine gute Note haben müsst. Aber das zu nutzen, ich finde das gut, was du sagst, die Lehrkraft soll sich darauf konzentrieren, was sie am besten macht, ja, pädagogische Arbeit leisten, Unterstützung ist da. Zum Thema Schnelllebigkeit aber auch, jetzt fällt mir gerade ein, Schule, Uni, Aus-, Weiterbildung, aber gerade Weiterbildung, lebenslanges Lernen, Mitarbeiter und Mitarbeiter, gerade in Unternehmen, auch da müsstest du ja eigentlich jetzt Aktionen machen. Ich will jetzt nicht sagen, kein Job ist mehr sicher, aber ich glaube, da machen sich auch viele Gedanken, was sollte ich eigentlich jetzt machen, um mal zumindest reinzutauchen in, ja, was passiert denn, wenn ein KI-Prozess oder etc., wie kann ich denn dort, also ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen in Deutschland, ne? So unser klassischer Mittelstand, unser Rückgrat, da wird aber, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren einiges passieren, da sollte ich eigentlich, du hast von Verantwortung der Gesellschaft gesprochen, als verantwortungsvoller Geschäftsführer sollte ich eigentlich zusehen, dass ich so maximal schon mal Anreize schaffe, um allen zu erklären, das passiert, das steckt hinter ChatGPT. Also eigentlich das Gleiche projiziert von Schule auf Mitarbeiter und Mitarbeiter, oder?
Ich glaube, das Thema Weiterbildung von, da gibt es ja letztendlich dieses neue Weiterbildungsgesetz, also oder dieses Stichwort vom lebenslangen Lernen, das hören wir ja auch schon ganz lang. Und ich glaube, es ist nie relevanter gewesen als jetzt. Was ich eben von der Lehrerin sagte, die ihn vor 20 Jahren studiert hat, das, was sie da in Bio damals gelernt hat, leider nicht mehr so ganz dem aktuellen Stand entspricht. So ist es doch bei uns allen. Also ich meine, wenn ich hier auch auf die Stiftungsarbeit, die auch noch sehr viel in Beziehungsarbeit, Veranstaltungsmanagement etc. Vor Corona hatten wir keine einzige Videokonferenzformat. So, natürlich muss ich mich damit beschäftigen und das erwarte ich ein. Also ich finde, es ist zweierlei, ich würde es auch gar nicht nur auf Vorgesetzte sehen, es ist von oben eine Haltung. Und da muss ich mich mit entsprechenden Themen reingeben und ich muss Fortbildung anbieten etc. Ich erwarte aber von jedem Einzelnen, ehrlich gesagt, so wie von jeder Lehrerin, von jedem Lehrer, erwarte ich auch von uns, sind wir auch selber verantwortlich, ich muss mich mit diesen Dingen auch beschäftigen. Ich kann ja nicht immer erwarten, dass mir das jemand irgendwie so mundgerecht und heute kriegst du den nächsten Step und Hausaufgabe ist dann. Nein, ich muss mich doch damit beschäftigen. Natürlich habe ich mich privat bei ChatGPT mal angemeldet, habe mir das angeschaut, na klar. Oder als Zoom kam, natürlich haben wir uns dann geguckt, okay, wie funktioniert das? Oder auch in kleinen Gruppen zusammengeschlossen und dann gibt es halt eine Kollegin, der fällt das leichter, die hat dann den anderen erklärt, wie es geht. Und das muss eigentlich was, für uns war das selbstverständlich. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis, da gibt es was Neues. Und grundsätzlich ist das erstmal gut. Ich glaube, das unterscheidet uns ja auch von vielen anderen Ländern. Erstmal sagen, was Neues ist schwierig. Nee, das ist doch erstmal spannend. Lass uns doch mal gucken, was bringt uns das? Was bringt uns das hier auch im Alltag, im Arbeitsalltag? Muss ich jetzt jede Veranstaltungseinladung wirklich selber schreiben oder kann ich mir, das ist ja doch häufig unter uns etwas redundant, kann ich mir das vielleicht auch von ChatGPT schreiben lassen oder Bildprodukt? Da gibt es ja Unterschiede. Also diese Offenheit, ich glaube, die muss ich von oben leben. Da muss ich auch von oben die Ressourcen zur Verfügung stellen, sagen, okay, wir machen eine Fortbildung. Ich kann aber auch nicht erwarten, dass das alles von oben kommt. Ich muss es auch ein Stück weit selber machen. Das ist übrigens auch, was ich in Schule erwarte, wenn auch ganz viel darüber geredet wird. Ja, das mit der Digitalisierung ist ja auch ganz schwierig. Und wie soll ich denn? Entschuldigung, ich muss mich doch auch in meinem Arbeitsplatz, ich habe mich auch umstellen. Mein Arbeitsplatz sieht auch anders aus als vor 10 Jahren und bei vielen Mitarbeitern. Und ich glaube, dieses Bewusstsein brauchen wir in Schulen und brauchen wir auch in Unternehmen. Sonst völlig als Volkswirtschaft, glaube ich, sind wir verloren.
Es wäre so schön, ich habe das mal auf einem Vortrag, bei einem TED-Talk so beschrieben, die Erfahrung aus dem Kindergarten. Ich bin intrinsisch motiviert, ich freue mich so in einer Umgebung, ich stelle die ganze Zeit Fragen, ich bin neugierig. Das sollte nicht irgendwann ab Grundschule abflachen und dann geht irgendwie so der Spaß verloren, die Neugierde verloren und dann ziehe ich so 30, 35 Jahre mein Ding durch bei einer Firma. Das zu wecken, dass sich selbst jeder sagt, hey, ich nutze jetzt mal proaktiv das Internet und schaue mir Vorträge an, wo ich so eine Inspiration bekomme, wie auch immer, ich gehe zu Veranstaltungen, Workshops in dem Bereich, Offenheit. Ich komme zu meiner letzten Frage, Steffi, wie lernst du eigentlich? Wie machst du gerade bei dieser Druckbetankung weltweit weiter mit lebenslangem Lernen? Schaust du YouTube-Videos? Du hast gesagt vorhin, du testest einfach. Wie lernt eigentlich so eine Steffi?
Das ist eine gute Frage. Ja. Ich überlege, es gibt ja so verschiedene Ebenen. Ich glaube, ich lerne ganz viel nebenbei, indem ich mir Dinge anschaue und dann merke, ah, das ist ja spannend. Mhm. Und dann, ich bin jetzt nicht die große YouTube-Guckerin, ich koche auch nicht nach YouTube. Tun meine Töchter, habe ich nie verstanden, wie man, ich brauche ein klassisches Kochrezept, am besten noch ausgedruckt. Bin ich total analog unterwegs. Aber ich glaube, dieses einmalseits nebenbei lernen und was ich aber auch total wichtig finde, sich immer wieder so ein bisschen, ich würde es mal eher im Bereich des Sports sehen, sich so Herausforderungen stellen. Mhm. Also ich habe vor vielen Jahren nochmal angefangen, kraulen zu lernen. Und ich sage mal, kraulen hat mein Leben bereichert. Also einfach so persönlich auch für sich über Grenzen zu gehen und dann festzustellen, cool, ich kann was Neues. Und es dauert vielleicht auch, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich nicht mehr permanent luftschnappend am Ende der Bahn ankam. Aber ich glaube, das ist es ja genau, dieses so über Grenzen hinweggehen, was immer mal wieder sich selbst herauszufordern und dann festzustellen, cool, kann ich ja auch. Ja. Und das hat ja auch nichts mit Alter oder, ich bin jetzt auch noch nicht, aber mit Alter zu tun. Ich glaube, diese Bereitschaft immer mal wieder, und das kann in dem Fall ganz banal einem Kurs in einem Wasserbecken sein, aber auch, indem ich mir irgendwelche LinkedIn-Posts durchlese, mir ein Video draufklicke und denke, ach cool, oder mich per ChatGPT anmelde. Also ich werde es für mich viel, also einerseits nebenbei und andererseits aber auch bewusst sich immer mal wieder so herausfordernde Situationen. Ich habe mal einen schönen Spruch, ich glaube, es war von einer Astronautin, die gesagt hat, das kann ich noch nicht.
Ja, super.
Und das fand ich einen super Spruch.
Ja, super.
Nicht
super.
Dieses so, und ich finde das übrigens auch, was wir Kindern ganz nicht.
Alles gut.
Ich habe einerseits gehört, du sollst zu Kindern nicht sagen, du bist schlau. Das eigentlich, weil das so ist, so ein Ergebnis und kein Prozess und man entwickelt sich immer weiter. Also nicht du bist, sondern du bist Lernender. Und das kann ich noch nicht. Ja. Weil ich es jetzt noch nicht Basketball spielen kann, heißt nicht, dass ich es noch lernen könnte. Ja. Oder wenn ich jetzt noch nicht kraulen kann, dann kann ich es dann vielleicht. Und ich glaube, das ist was, wie ich gerne lerne und wo ich immer wieder merke, was mich voranbringt und dann noch, ein bisschen stolzer fühle, ich kann das jetzt. Und das, dieses Bewusstsein würde ich gerne eigentlich, das sollten alle Kinder und Jugendlichen erfahren können.
Toller Abschluss. Danke dir fürs Gespräch. Ich glaube, wir setzen Impulse mit dem Talk. Wir sehen uns, ich hätte jetzt gesagt, spätestens bei MINT vernetzt Jahrestag.
5.-6. März in Würzburg 2024.
So lange, ich habe Druck vom Team. Es ist zu schön hier in Hamburg. Wir sehen uns früher.
Du kommst wieder.
Ja, ich danke dir.
Danke auch.